Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Musikalische Zeitreise Metal 98 Part 1. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 52. Folge von Metal Marcus Metal Podcast. Und ganz herzlich willkommen zur zweiten musikalischen Zeitreise. Vorab folgende Information an euch. Hierbei handelt es sich wirklich um eine ganz aktuelle Folge, während die Folge aus der letzten Woche, die Nummer 51, auf der Couch mit Anti von Don't Drop the Sword, eine Folge war, die schon ein bisschen länger auf meiner Festplatte gelegen hatte und der ein oder andere hat das vielleicht auch bemerkt. Aufgenommen haben wir die Folge, wenn ich mich nicht völlig irre, am 5.3., also schon vor fast einem halben Jahr. Und ja, sie hat halt ein bisschen gelegen, einerseits, weil das Interview mit Don't Drop the Sword da noch gar nicht so lange her war und andererseits, weil sich immer ja neue Dinge ergeben haben, denen ich dann so ein bisschen den Vorzug gegeben habe. Also ein Interview mit einer Band, die gerade eben ein neues Album veröffentlicht hat, fand ich persönlich war jetzt in Anführungsstrichen interessanter als die Rubrik auf der Couch, was jetzt keine Wertung der Folge sein soll. Ich finde sie immer noch sehr schön, aber man hat es ein bisschen vielleicht gemerkt. Da gab es ein paar Dinge, die mich zumindest ein bisschen haben schmunzeln lassen. Einerseits habe ich zu Anti gesagt, dass ich mit meiner Verlobten die Serie Der Greif geschaut habe. Naja, der ein oder andere wird wissen, mittlerweile bin ich verheiratet. Also das war wirklich noch zu dem Zeitpunkt, als wir noch nicht verheiratet waren. Und eine andere Sache, die mir dann beim Schneiden aufgefallen ist, ist der Umstand, dass wir kurz über den, wie wir ihn in dem Moment genannt haben, Milli Vanilli Film gesprochen haben. Der hört auf den Namen Girl, You Know It's True. Und ich habe ihn in der Tat, kurz bevor ich mit dem Schnitt der Folge 51 angefangen habe, gesehen. Das fand ich in dem Moment sehr witzig. Und falls ihr es wissen wollt, der ist eigentlich sogar ganz gut. Also den kann man sich sehr gut angucken. Nur der gute Matthias Schweighöfer gefällt mir in seiner Rolle als Schlagerfuzzi Farian überhaupt nicht. Also ja, das ist Geschmackssache. Aber genug dem Vorgeplänkel. Heute soll es also die zweite musikalische Zeitreise geben. Was ist eine musikalische Zeitreise? Der Aufhänger dafür ist in der Regel ein Tonträger, den ich irgendwann mal selbst gemacht habe. In diesem Falle ist es eine CD. Das war auch schon bei der ersten musikalischen Zeitreise so. Um die Verwirrung jetzt endgültig komplett zu machen, beschäftige ich mich bei der zweiten musikalischen Zeitreise mit der CD Metal 98 Part 1, während die erste musikalische Zeitreise Metal 98 Part 2 war. Ja, ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Die CD Metal 98 Part 2, die hatte ich in meinem ehemaligen Kinderzimmer bei meiner Mutter gefunden und hatte da gedacht, oh, ist doch cool, da kann man doch wunderbar drüber reden, weil das ist ja über 25 Jahre mittlerweile her. Und die gute Anne hatte als Kommentar zu der Folge geschrieben, ich habe erstmal die gesamte Podcast-Historie durchgescrollt und habe nach Part 1 gesucht. Wo ich dann auch so merkte, ja, ist jetzt ein bisschen irritierend. Daraufhin habe ich dann mal wirklich so in meinen Gehirnwindungen gekramt und überlegt, wo denn Metal 98 Part 1 sein könnte. Und ich habe diese CD dann wirklich kurz, nachdem die andere Folge online gegangen war, in meinem Keller diese CD wiedergefunden. Also da sind so ein paar Kartons, wo CDs ihr Dasein fristen, unter anderem auch ein Karton, wo draufsteht Demos und obskures Zeug. Und irgendwo da habe ich diese CD dann gefunden. Es ist für mich eine sehr besondere CD, während Metal 98 Part 2 die erste CD war, die ich selbst gebrannt hatte, ist diese hier jetzt nicht von mir selbst gebrannt. Da hatte ich noch gar keinen Brenner und ich habe, Obacht, über den Bekannten eines Klassenkameraden mir diese CD brennen lassen. Hieß also, ich musste meine ganzen CDs einpacken, die jemandem mitgeben und ihm dann sagen, ja, von der CD bitte den Song als ersten Song auf die Mix-CD. Klingt aus heutiger Sicht sehr abenteuerlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Rohling, auf dem diese CD hier gebrannt ist, wenn ich mich nicht völlig irre, mich damals 15 Mark gekostet hat. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen, oder? Es war der halbe Preis für ein neues Album auf CD. Naja, ist lange her, war eben anno 1998, als der gute Metal Markus noch süße 17 Jahre alt war. Und auch das Cover, das ihr dann ja auf dem Cover dieser Podcast-Folge sehen könnt, ist das Originalcover von damals. Das habe ich mit irgendeinem Programm für Clip Arts gemacht und habe es damals mit meinem ersten eigenen Drucker ausgedruckt. Also da hängen schon schwer sentimentale Werte dran an dieser CD. Darum hat es mich auch sehr gefreut, dass sie tatsächlich noch funktioniert. Also ich habe sie wirklich in einen CD-Player befördert und abgespielt und sie funktioniert noch. Und nunmehr widmen wir uns der CD und den Songs, die da drauf sind. Alle Songs landen, sofern es möglich ist, in der Podcast-Playlist. Der erste Song, da bin ich mir sicher, das ist schon etwas, was für Diskussion sorgen wird. Es sind die Bösen Onkels mit Terpentin von ihrem damals aktuellen Album Viva Los Tios. Und Leute, bitte lasst uns jetzt nicht darüber diskutieren, über die Onkels im Allgemeinen, über die Vergangenheit der Onkels, ob man das gut finden darf und nicht und überhaupt. Ich habe es damals gehört und ich glaube, viele Leute können das so ein bisschen nachvollziehen, wenn man in der Pubertät ist und da so ein bisschen auf der Suche nach seiner eigenen Identität ist, können einen die Songs der Bösen Onkels doch durchaus ansprechen. Und bei mir war das auch der Fall. Heutzutage höre ich das nicht mehr wirklich so oft, weil, naja, man ist ein bisschen älter, man ist gereifter und dieses Wir gegen alle, ist in der Pubertät sicherlich ganz cool. Und ja, also ich höre es mir ab und zu durchaus nochmal an, aber ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass die Bösen Onkels eine meiner favorisierten Bands sind. Das kann ich ganz klar sagen. Dementsprechend weiß ich auch nicht, ob ich einen Song wie Terpentin heute in irgendeine Playlist oder überhaupt auf eine CD packen würde. Aber gut, er war damals dabei und er soll auch seinen Weg hier in die Podcast-Playlist finden. Damit sind wir direkt auch schon beim nächsten Song und der hat mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Also die Wahl des Songs. Die Wahl der Band auf keinen Fall. Es ist eine großartige Band, eine Band, die damals, wenn ich mich nicht völlig verzählt habe, ihr 6. Album gerade veröffentlicht hatte. Es hört auf den Namen Nightfall in Middle-Earth. Klar, es geht um Blind Guardian aus Krefeld. Und damals habe ich den Song Blood Tears genommen, um ihn auf diese CD zu packen. Und ganz ehrlich, ich kann das aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz nachvollziehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Blood Tears für einen schlechten Song halte, aber wenn heute jemand zu mir sagt, Nightfall in Middle-Earth, da würden mir garantiert erstmal ganz andere Songs einfallen. Also erstmal natürlich die unvermeidlichen großen Hits, die es auch heute eigentlich immer noch in eine Blind Guardian Setlist schaffen. Eben das unvermeidbare Mirror Mirror oder Time Stand Still at the Iron Hill oder klar der quasi Titeltrack Nightfall. Also ja, ich weiß es nicht so genau, warum ich Blood Tears genommen habe und heutzutage denke ich, würde ich mich anders entscheiden, aber noch nicht mal für einen der drei genannten. Ich glaube, ich würde Noldor nehmen. Wenn ich mich jetzt gerade entscheiden müsste, ja, dann würde ich diesen Song tatsächlich wählen, aber damals war es Blood Tears und hier würde mich mal Folgendes interessieren. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, was ist denn eure Meinung zu dem Song Blood Tears von Nightfall in Middle-Earth? Ich wüsste jetzt nicht, dass dieser Song jemals live gespielt worden ist und es ist ja auch so die einzige richtige, ja, zumindest halbwegs Ballade auf Nightfall in Middle-Earth. Aber sie hat es nie zu großen Ehren gebracht. Darum meine Frage an euch, wie steht ihr eigentlich zu dem Song? Würde mich echt sehr interessieren. Ich finde ihn immer noch gut, aber nee, auf eine CD würde ich ihn eigentlich nicht mehr packen. Beim nächsten Song gibt es für mich da aber gar keine Diskussion darüber, dass ich den jederzeit genauso wieder nehmen würde. Es geht um eine Band, die Progressive Metal macht. Sie kommt aus den USA. Und sie hört auf den Namen Symphony X. Und damals hatten sie ihr 4. Studioalbum veröffentlicht mit dem Titel Twilight in Olympus. Symphony X, ja, die kennt man allein durch ihren unvergleichlichen Sänger Russell Allen. Irgendjemand hat mal, ich weiß gar nicht, ob das in einem Live-Review oder in irgendeinem Diskussionsforum war, über Russell Allen gesagt, der Mann könnte wahrscheinlich auch ohne Mikrofon eine ausverkaufte Halle immer noch, ja, in Grund und Boden singen, sozusagen. Er versprüht live eine unglaubliche Energie, aber er ist ja nicht alleine, Symphony X. Der andere wohl wichtigste Mann, den es bei Symphony X noch gibt, ist Gitarrist Michael Romeo. Und zur damaligen Zeit war das Bandgefüge noch ein bisschen anders. Ein bisschen später ist Michael Romeo ja quasi der sozusagen Alleinherrscher geworden, also der Mann, der das Songwriting, die Produktion immer fest in der Hand hatte. Aber auf diesem Album, auf Twilight in Olympus, hat er da immer noch ein bisschen Unterstützung bei den Kompositionen der Songs gehabt. Zumindest bei einem Großteil der Songs, die hier auf diesem Album zu hören sind. Die Unterstützung bekam er da vom Keyboarder von Michael Pinella und vom Bassisten Thomas Miller, der aber auch kurz nach diesem Album die Band verlassen hat und schon auf der sich unmittelbar anschließenden Tour nicht mehr dabei war. Damals habe ich die Band auch in der Zeche Karl in Essen gesehen und das war, glaube ich, so eines meiner allerersten Konzerte, das ich jemals in der Zeche Karl in Essen gesehen habe, obwohl das ja so meine Heimatstadt ist, aber irgendwie waren meistens Konzerte in der Bochumer Zeche und nicht in der Zeche Karl. Symphony X also, Twilight in Olympus, das Album und der Song auf dieser CD, für mich auf ewig einer der ganz großen Signature-Songs von Symphony X, Smoke and Mirrors. Ultraschnelle Nummer, fantastisches Duell zwischen Gitarre und Keyboard, neoklassischer Prog, Leute, ultra geil, würde ich jederzeit wieder auf eine CD nehmen und würde ich auch, glaube ich, zu einem meiner absoluten Lieblingssongs nehmen. Wenn ich irgendwann mal meine Top 100 Lieblingssongs nennen müsste, bin ich mir sicher, dass Smoke and Mirrors von Symphony X einen Platz auf dieser Liste finden würde. Falls ihr ihn nicht kennt, hört es euch mal an, hört euch auch gerne mal das komplette Album Twilight in Olympus an und lasst euch bloß nicht von dem furchtbaren Cover abschrecken. Das sah selbst für damalige Verhältnisse echt bescheiden aus. Und ich weiß noch, Michael Rensen hat im Rockhard-Magazin damals einen Punktabzug vergeben, weil er meinte, es gibt weniger Punkte, weil die Platte mit einem grottenschlechten Cover daherkommt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Doch, dass das Cover schlecht ist, kann ich nachvollziehen, aber dadurch finde ich, nach meinem Ermessen, nicht die Musik schlechter. Ist mir nur in Erinnerung geblieben und hat nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun. Von progressivem Metal kommen wir nun zu etwas, was zumindest zur damaligen Zeit als Black Metal durchging. Und ich bin mir auch sicher, hier werden Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, das ist kein Black Metal. Und die anderen werden entsetzt sagen, sowas hast du gehört? Und dann kann ich nur sagen, ja, das habe ich zur damaligen Zeit auf jeden Fall gehört und fand es in Teilen auch wirklich cool. Es geht um Cradle of Filth. Die hatten damals ein Album veröffentlicht mit dem Titel Cruelty and the Beast. Und der Song, der es auf diese CD geschafft hat, ist The Twisted Nails of Faith. Ja, ich weiß, diese ewige Diskussion, ob jetzt Dimmu Borgir und Cradle of Filth wirklich Black Metal sind, ja, da möchte ich mich eigentlich gar nicht dran beteiligen. Zum damaligen Zeitpunkt, also anno 1998, waren sie, zumindest was so die mediale Aufmerksamkeit angeht, die Speerspitze für diese Art von Musik. Ich weiß, das ist jetzt für Leute, die sagen, nein, es gibt nur True Norwegian Black Metal, ist das kein Black Metal. Aber hey, damals ging das so als der neuere, modernere Black Metal durch. Was hat mich damals daran angesprochen? Ja, auf dem Cover dieses Albums ist eine Frau zu sehen, die in einer Badewanne voller Blut sitzt. Und wer schon mal ein bisschen, na, so andere Podcasts gehört hat, weiß, dass ich schon mal in einem Podcast namens Let's Talk About Horror zu Gast war, wo der Podcast-Host Alexander Acker, ganz liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus, Horrorfilme bespricht oder auch Specials macht, wo man dann über Horrorreihen oder irgendwelche Entwicklungen spricht. Horrorfilme waren für mich schon immer ein großes Hobby und so neben Hörspielen und Musik absolut eins meiner Lieblingshobbys. Und dieses Cover, dieses blutrünstige, irgendwie böse aussehende Cover hat mich angesprochen und der Song The Twisted Nails of Faith müsste damals auch auf einer Rock-Hard-CD gewesen sein. Daraufhin habe ich mir das Album gekauft und ich würde auch heute immer noch diesen Song auf eine Mix-CD packen oder in eine Spotify-Playlist. Einen anderen Song sehr wahrscheinlich nicht, weil ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, ich wüsste in diesem Moment gar nicht mehr, wie die anderen Songs von diesem Album heißen oder wie sie stellenweise auch klingen. Das ist irgendwie von meiner neuronalen Festplatte irgendwann gelöscht worden, aber The Twisted Nails of Faith kenne ich immer noch. Kann ich auch immer noch im weiten Teilen, ja, mitkreischen, ne? Müsste man jetzt vielleicht ja sagen, weil wirklich ja Gesang ist das ja letzten Endes nicht. Worum es in diesem Album geht, klar, es ist ein Konzeptalbum rund um die Blutbaronin, um Elizabeth Bathory. Der ein oder andere dürfte es kennen und das ist ein schöner Zirkelschluss zum letzten Special von diesem Podcast, denn auch Mr. Misery haben einen Song über die gute Dame gemacht, haben hier aber die echte, wenn ich mich nicht völlig irre, ungarische Aussprache dieses Namens verwendet. Das ist der Punkt im Podcast-Special, wo ich sage, ich sage jetzt einfach Elizabeth, weil ich es sowieso falsch aussprechen werde. Falls ihr das Special nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Cradle of Filth also und The Twisted Nails of Faith. Von dort kommen wir zu einer Band, die mich seit damals immer begleitet hat, die ich auch heutzutage immer noch höre und die damals für mich eines ihrer ganz großen Alben veröffentlicht haben. Das Album hört auf den Titel Knights of the Cross, Das ist auch der Song, der es auf diese CD damals geschafft hat. Und es ist definitiv auch ein Song, den ich immer wieder nehmen würde. Nicht nur als Signature-Song für dieses Album, sondern auch als einer der Signature-Songs von dieser Band. Ich gehe davon aus, die meisten Leute wissen, um wen es jetzt hier geht. Um Chris Boltendahl und Grave Digger. Knights of the Cross war ein Album, das, ja, vielleicht in der Wahrnehmung mancher Leute nicht so ganz an den Erfolg von Tunes of War anschließen konnte. Also kommerziell konnte es das nach meinem Verständnis auch wirklich nicht. Aber ich persönlich muss gestehen, auch wenn manche das jetzt vielleicht nicht verstehen können, ich fand Knights of the Cross immer irgendwie noch eine Ecke besser als Tunes of War. Es ist das 8. Album von Grave Digger unter der Prämisse, naja, dass man das Digger-Album, das sie ja mal veröffentlicht haben, auch als Grave Digger-Album mitzählt. Alternativ könnte man aber auch die Symphony of Death EP als Album werten. Was gab es sonst über Grave Digger zu dieser Zeit zu berichten? Tommy Göttlich hatte kurz zuvor die Band verlassen und er war ja für Chris Boltendahl für das textliche Konzept der Tunes of War zuständig. Und wenn man ehrlich ist, so ein bisschen merkt man das schon. Die Texte auf Knights of the Cross klingen, wie ich finde, ein bisschen holpriger. Da war Tunes of War schon ein bisschen besser, aber trotzdem, Knights of the Cross, der Song und das Album bleiben ganz große Favoriten für mich. Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich im nächsten Jahr, also 1999, Grave Digger zum allerersten Mal live gesehen habe, auf einer Headliner-Tour, und zwar in der Bochumer Zeche, eben auf der Knights of the Cross Tour. Da hatten sie als Support, wenn ich mich nicht völlig irre, Iron Savior dabei. Und Grave Digger hatten auch schon damals ein sehr opulentes Bühnenbild mit irgendwelchen Schwertern, die vor dem Schlagzeugpodest aufgebaut waren. Sie hatten auch ein paar Pyros dabei. Der Nebeneffekt war natürlich, dass für die Vorband die Bühne etwas eng war. Hat Pete Silk dann irgendwie so kommentiert mit, ja, wir haben hier nicht ganz so viel Platz, die Grave Diggers haben ja ihre Playmobilburg mit dabei. Fand ich damals schon ziemlich witzig. Knights of the Cross, auch in der Podcast-Playlist und für mich, ich kann mich nur wiederholen, auf ewig einer der ganz großen Signature-Songs von Grave Digger und ich würde ihn auch jederzeit wieder auf eine solche CD packen. Jetzt wird es dann etwas schwieriger, denn wir kommen zu einer Band, die ich in der heutigen Zeit nur noch mit so einem leichten Ziehen in der Magengegend hören kann. Damals hatte diese Band ihr 5. Album veröffentlicht und es hört auf den Titel Something Wicked This Way Comes. Klar, es geht um Iced Earth. Das 5. Album war es und das 3. Album mit Matthew Barlow am Gesang. Und allein das ist schon ein besonderer Aspekt, denn wer mit der Diskografie von Iced Earth vertraut ist, weiß, auf den ersten 3 Alben gab es auf jedem Album einen anderen Sänger. Und hier hat man es geschafft, 3 Studioalben in Folge mit demselben Sänger aufzunehmen. Tja, wie schon gesagt, Iced Earth kann ich heutzutage nur noch mit so einem leichten Ziehen in der Magengegend hören, denn was der gute John Schaffer mit seinem Sturm aufs Kapitol so gemacht hat, das sind Dinge, die gehen für mich wirklich gar nicht. Er hat für mich damit die Grundwerte der Demokratie untergraben und Demokratie und alles, was damit zu tun hat, ist einer der Gründe, warum er seine Karriere als Musiker überhaupt machen konnte. Also, wie hätte er um die Welt touren können, wenn, egal, ihr wisst, was ich meine, muss man nicht näher drauf eingehen, sonst rege ich mich nur wieder auf. Ich habe tatsächlich Iced Earth sehr lange nach dieser Aktion nicht mehr gehört und auch immer noch ist es so ein leicht komisches Gefühl, aber trotzdem, der Song, den ich hier draufgepackt habe, ist immer noch ein Song, der mich bewegt, trotz allem, was mit Iced Earth dann so passiert ist. Es geht um Watching Over Me. Eine Ballade, klar, Iced Earth haben schon immer großartige Balladen gemacht, zumindest spätestens seit dem Dark Saga Album. Und Watching Over Me dürfte wohl der persönlichste Song sein, den John Schaffer jemals komponiert und getextet hat. Er hat diesen Song für einen verstorbenen Freund von sich geschrieben, der bei einem Unfall verstorben ist. Wenn ich mich nicht völlig irre, war das ein Motorradunfall. Ein Freund von ihm aus Kindheits- oder Jugendtagen. Und nach dem, was er mal erzählt hat, hat er dem Vater dieses verstorbenen Jungen auf dessen Beerdigung gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Plattenvertrag habe, werde ich einen Song für ihn aufnehmen und ihn ihm widmen. Das hat er dann auch getan. Und ja, es ist ein sehr bewegender Song. Ich finde ihn immer noch großartig. Und das Solo auf diesem Song ist von niemand anderes als Jim Morris, der ja durchaus ein legendärer Produzent aus dieser Zeit ist und bei dem Iced Earth ja damals Dauergast waren. Würde ich den Song noch heute auf eine CD packen? Wenn wir mal davon ausgehen, dass ich das ausblenden kann, was John Schaffer in der jüngsten Vergangenheit getan hat, dann würde ich sagen, ja, vielleicht aber auch andere Songs, denn Something Wicked This Way Comes hat verdammt viele großartige andere Songs. Allein der Opener Burning Times oder Melancholy, Holy Marcher, Disciples of the Lie, Something Wicked This Way Comes ist voller Hits, da ist die Wahl einfach schwer gefallen. Nunmehr kommen wir nach Deutschland zu einer Band, die aktuell in einer völlig anderen und riesengroßen Besetzung unterwegs ist. Die Band kommt im Ursprung aus Hamburg. Klar, es geht um Halloween. Anno 1998 hatten sie ein Album am Start, das auf den Titel Better Than Raw hört. Ja, besser als roh. Auf dem Cover ist dann eine Hexe abgebildet, die Kürbisse in einem riesigen Kessel irgendwie kocht. Und dieser Titel war irgendwie, ich weiß gar nicht, geht auf einen Witz zurück, den jemand mal auf einer Japan-Tour, glaube ich, gemacht hat. Weil soweit ich mich erinnere, haben sie erzählt, ihnen wurden ständig irgendwelche Sachen aus Kürbissen vorgesetzt. Und alles schmeckt irgendwie besser, als wenn der Kürbis roh ist. Da kam eben diese Wendung her, better than raw. Habe ich so in Erinnerung, es mal damals irgendwo in einem Interview gelesen zu haben. Halloween und Better Than Raw. Ja, das Album ist irgendwie, so ähnlich wie Knights of the Cross vielleicht auch, in der Wahrnehmung mancher Leute gar nicht so präsent. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht so genau, warum das so ist, denn es ist ein wirklich sehr gutes Album. Aber der gute Vaiki hat dazu mal eine Theorie gehabt, warum das Album nicht so die ganz große Fanbase hat oder nicht so in der Wahrnehmung der Leute präsent ist. Er hat gesagt, naja, damals gab es ja keine so richtige Tour, um das Album zu promoten. Also das stimmt jetzt nur so halb. Es gab auf jeden Fall eine Tour in Japan, wo Halloween als Headliner unterwegs waren, aber in Europa waren sie als Support Act für Iron Maiden unterwegs, die damals auf ihrer Virtual Eleven Tour waren. Und insofern, ja, das war jetzt zur damaligen Zeit vielleicht nicht die beste Werbung, denn jeder weiß, so Mitte der 90er war Metal noch so ein bisschen am Straucheln und auch Iron Maiden waren mit der Blaze Bailey Phase nicht unbedingt bei allen Fans so ganz beliebt, was ich nach wie vor nicht verstehen kann. Ich fand es damals fantastisch und ich finde es auch heute immer noch absolut großartig. Better Than Raw ist also das Album und welcher Song ist es? Tja, das ist der Song, der damals auch die erste und vielleicht auch sogar einzige Single von diesem Album war. I Can heißt die Nummer und ich finde sie immer noch fantastisch. Sie ist vielleicht ein bisschen poppig, wenn man das irgendwie böswillig belegen möchte, aber dieser Song baut sich super auf. Er geht, wie ich finde, fantastisch ins Ohr und wenn ich mich jetzt nicht so völlig irre, ist das auch der einzige Song von diesem Album, den Halloween im Rahmen der Pumpkins United Tour gespielt haben. Und auch da kommt er echt gut, kann ich nur sagen. Ich mag den Song und ja, ich würde ihn jederzeit wieder auf eine Mix-CD packen, auch wenn Better Than Raw viele andere fantastische Songs hat, weil, denken wir nochmal kurz zurück, damals waren noch Uli Kusch und auch Roland Grapo Teil der Band und gerade Uli Kusch war an einigen der so ziemlich, für Halloween-Verhältnisse auf jeden Fall, derbsten Nummern überhaupt zuständig. Auf dem Album gibt es zum Beispiel den Song Push und Revelation. Beides ziemlich harte Nummern für Halloween, für diese Zeit. Also auch gute Kandidaten für eine CD. Aber I Can ist auch immer noch eine fantastische Wahl, wie ich finde. Jetzt kommt so ein leicht lustiger Fun-Fact am Rande für diese CD. Ab jetzt werden die Songs immer ungefähr eine Minute länger. Ob das Absicht war, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. I Can eben hat, zumindest laut dem, was ich hier auf die CD damals geschrieben habe, eine Spielzeit von 4 Minuten 42. Und der Song, der nun folgt, dauert 5 Minuten und 40 Sekunden. Leider ist das einer der Songs, die ich nicht in die Podcast-Playlist auf Spotify packen kann, weil diese Band findet man auf Spotify ganz einfach nicht. In der YouTube-Playlist wird er dann aber drin sein. Die Band hört auf den Namen Pegasus, allerdings mit einem Z statt einem S geschrieben. Und der Song heißt Wings of Steel und das Album hieß damals Wings of Destiny. Ist jetzt so ein bisschen lustig, denn eigentlich ist es streng genommen falsch, dass der Song auf dieser CD Metal 98 drauf ist, denn das Album ist eigentlich schon 1997 erschienen. Dazu muss man jetzt Folgendes wissen, die Band kommt aus Australien und hatte dieses Album, ich glaube nur in Australien oder auf jeden Fall nicht, so großartig weltweit veröffentlicht und das war dann 1997. 1998 hat dann aber ja Nuclear Blast damit angefangen, eine ganze Menge an Bands zu signen, die in irgendeiner Form etwas machten, was man traditionellen Heavy Metal nennen konnte. Und Pegasus mit diesem Album sind da genau in diese Richtung auch gegangen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum haben Nuclear Blast das gemacht? Naja, 1997 hatten Nuclear Blast Hammerfall gesigned und deren Debütalbum Glory to the Brave ist in Deutschland auf Platz 38 der Verkaufscharts eingestiegen. Aus heutiger Sicht lacht man da vielleicht drüber. Ich glaube, das aktuellste Hammerfall-Album, Avenge the Fallen, ist vor ein oder zwei Wochen sogar auf Platz 1, 2 oder 3 der Charts gelandet. Aber Leute, das war Mitte der 90er. Da war noch ganz andere Musik schwer angesagt, so Eurodance und so Gedönse. Und dass Metal, auch ein Debütalbum einer bis dato völlig unbekannten Band, in solche Höhen der Charts knallen konnte, das war schon eine mittelschwere Sensation. Und vor dem Hintergrund hat Nuclear Blast dann eben eine ganze Reihe an Bands gesigned, die in eine ähnliche Richtung gingen. Und somit haben auch Pegasus den Weg nach Deutschland damals gefunden, auch in meine Gehörgänge, mit diesem Album. Die Band, hätte ich im ersten Impuls gedacht, gibt es heute gar nicht mehr. Aber laut meiner Recherche auf den Metal Archives sind sie noch aktiv, wenngleich sie seit 2011 überhaupt kein Album mehr veröffentlicht haben. Aber offiziell haben sie sich wohl weder aufgelöst, noch haben sie gesagt, dass sie eine Pause einlegen. Pegasus, klassischer Heavy Metal. Wings of Steel geht so ein bisschen, wie ich finde, in eine Richtung wie Judas Priest oder vielleicht auch wie Hammerfall mit leichten Abstrichen. Falls ihr die Band nicht kennt, hört doch gerne mal in diesen Song in der YouTube-Playlist dann rein. Und mich würde auch mal interessieren, was ihr davon haltet oder generell, wie ihr zu diesem Vorgehen von Nuclear Blast damals steht. Nuclear Blast waren ja eigentlich vorher für ganz andere Musik zuständig. Also die haben ja eher so Death Metal veröffentlicht. Ne? Amorphis waren ja zum Beispiel bei denen in ihren ganz frühen Tagen. Wie dem auch sei, wir bleiben bei einem Album, das auch eigentlich schon ein Jahr zuvor veröffentlicht worden ist. Nämlich das Debütalbum von Primal Fear. Hört genau auf den gleichen Titel, Primal Fear. Und es gibt auch einen Song, der Primal Fear heißt. Das müsste das kurze Intro sein. Wie schon gesagt, die Songs werden hier immer eine Minute länger. Das heißt, wir haben jetzt einen Song, der 6 Minuten und 51 Sekunden dauert. Und der nerdige Fan könnte jetzt schon wissen, welcher Song von Primal Fears Debütalbum das war. Es ist die Powerballade Tears of Rage. Würde ich heute, glaube ich, nicht mehr unbedingt auf eine solche CD oder in eine Playlist packen, weil ich, glaube ich, eher zu einem Song wie Battalions of Hate heutzutage tendieren würde. Nichtsdestotrotz, damals hat mich Tears of Rage am meisten abgeholt. Er hat mich textlich auch sehr angesprochen und ich finde ihn auch immer noch auf jeden Fall ziemlich gut. Primal Fear, ja. Wie findet ihr eigentlich das Debütalbum? Beziehungsweise, mich würde mal Folgendes interessieren. Auf diesem Album ist ein Song, den ich damals, zumindest textlich, ganz, ganz furchtbar fand. Und auch heute, wenn er dann läuft, ich immer noch denke, das ist jetzt nicht unbedingt die Sternstunde der Dichtkunst. Es geht um Formula One. Klar, der Song ums Fahren in einem Formel-1-Wagen, um die Teilnahme an einem Formel-1-Rennen. Ja, The Class of Kings on Highest Level, sage ich nur. Fand ich damals nicht gut, finde ich auch heute nicht wirklich gut. Mich würde interessieren, was haltet ihr von diesem Song? Oder auch von Tears of Rage? Würdet ihr den heutzutage auf eine CD oder eine Playlist packen? Wir bleiben jetzt zu großen Teilen bei den gleichen Musikern. Denn der ein oder andere wird wissen, Primal Fear, das war ja, wie soll man das sagen? Ralf Schepers hatte ja versucht, den Sängerposten bei Judas Priest zu bekommen und hat dafür natürlich so ein bisschen geprobt und hatte dann ein paar Leute sich zusammengesucht, mit denen er Musik machen konnte. Und daraus hat sich dann irgendwie so quasi auf eine selbstständige Art und Weise Primal Fear entwickelt. Und dabei waren ja Matt Sinner am Bass und zum Beispiel auch Tom Naumann an der Gitarre. Und diese beiden waren ja auch Mitglieder einer anderen Band, nämlich Sinner, der zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls noch Hauptband von Matt Sinner. Die hatten ein Album am Start, das hört auf den Titel The Nature of Evil. Und auch genau diesen Song habe ich auf die CD damals gepackt. The Nature of Evil von The Nature of Evil von Sinner. Dem Gesetz der Serie folgend ist der Song wieder fast eine Minute länger als der Song zuvor. Er bringt es auf eine Spielzeit von 7 Minuten und 35 Sekunden. The Nature of Evil ist das 11. Studioalbum, das Sinner veröffentlicht haben. Und es ist auch für mich, glaube ich, das allererste gewesen, was ich von ihnen gehört habe. Und wenn ich es mir heute so anhöre im Vergleich zu dem, was Sinner heutzutage rausbringen, muss ich sagen, ich finde, es ist ein erstaunlich düsteres Album geworden. Heutzutage macht die Band Sinner, wie ich finde, gefälligen Hardrock-melodischen Metal, der gut ins Ohr geht und der über weite Teile auch einfach Spaß machen kann, während es hier stellenweise schon von der Grundstimmung sehr düster zugeht, was auch das Cover unterstreicht. Da ist so eine Art Werwolf drauf abgebildet. Aufmerksam geworden auf dieses Album bin ich damals natürlich wieder durch eine Rockhard-CD. Da müsste der Opener Devil's River drauf gewesen sein. Und dann habe ich mir diese CD ganz einfach gekauft, so nach dem Motto, naja, es gab ja damals nicht die Möglichkeit, großartig sonst vorab in CDs reinzuhören, außer in einem Laden selbst. Da gab es dann ja diese Lauschpulte, wo man die CD abgeben konnte und sagen konnte, hier würde ich gerne mal reinhören. Habe ich ehrlicherweise bei dieser CD gar nicht gemacht, weil ich fand Devil's River gut und habe mir dieses Album gekauft. Ich habe es lange Zeit nicht mehr gehört, aber die Eröffnung von diesem Song, die beschert mir immer noch Gänsehaut. Es ist auch ein düsterer Song. Er hat eigentlich einen relativ simplen Anfang, aber trotzdem finde ich das immer noch richtig gut. Es macht mir Spaß, sofern man sagen kann, dass so düster angehauchte Musik einen Spaß macht. Aber ich finde diesen Song großartig. Er hat einen super Aufbau, er hat tolle Solopassagen. Matt Sinner singt wirklich gut auf diesem Song. Und das ganze Album hat eben diesen etwas düsteren Charakter, der mich, so als Horrorfilm-Fan hatten wir vorhin schon mal, natürlich sehr, sehr angesprochen hat, kann ich nur sagen. Falls ihr den Song nicht kennt, hört mal rein. Und wenn euch das gefällt, gerne auch mal das ganze Album. Mindestens ein weiterer fantastischer Song ist da drauf. Der hört auf den Titel A Question of Honor. Und wenn ich mich nicht völlig irre, haben Primal Fear den auch mal aufgenommen? Ich bin mir nicht sicher, wie die Sachlage genau ist. Aber auf jeden Fall wurde dieser Song später nochmal neu aufgenommen. Damit kommen wir zum letzten Song, der auf dieser CD drauf ist. Und er ist natürlich wieder eine Minute länger als der Song davor. Er schlägt zu Buche mit 8 Minuten und 46 Sekunden, was die CD übrigens auf eine Gesamtspielzeit von 65 Minuten und 13 Sekunden bringt. Der Song hört auf den Namen Ballad of William Kidd und ist von einem Album, das auf den Titel The Rivalry hört. Und das ist natürlich von einer der ganz großen deutschen Heavy-Metal-Bands der 80er und mit Abstrichen auch noch der 90er, Running Wild. Man mag ja von Running Wild in der aktuellen Konstellation halten, was man will, aber in den 80ern und auch eben mit Abstrichen noch in den 90ern waren Running Wild eine der großen Bands überhaupt. The Rivalry ist das 10. Studioalbum der Band. Hierbei gilt auch, das funktioniert nur, wenn man The First Years of Piracy nicht als reguläres Studioalbum betrachtet. Für die, die es nicht wissen, The First Years of Piracy ist ein Album, auf dem Running Wild Songs ihrer ersten drei Alben nochmal neu aufgenommen haben. In der aktuellen Besetzung auch irgendwie eine ganze Ecke schneller und wie viele Leute dann auch meinen, eigentlich schlechter. Weil ein bisschen der Charme dadurch verloren gegangen ist. Kann man jetzt so sehen. Ich würde sagen, das kann man nicht pauschal sagen. So manchem Song hat eine Neueinspielung sicherlich gut getan. Bei manchem, vielleicht so bei Under Jolly Roger, ist der Charme wirklich ein bisschen verloren gegangen. Aber genug von The First Years of Piracy. Hier geht es ja um den Song Ballad of William Kidd. Hier gilt auch, ich würde ihn jederzeit wieder auf eine solche CD packen. Ich höre mir diesen Song immer noch wirklich sehr gerne an. Und wenn man auf Spotify guckt, zählt er zu den Top 5 Songs, die Running Wild haben, zumindest was eben die Wiedergaben insgesamt angeht. Damals, ja, haben Running Wild noch in ihrem, wie ich finde, stärksten Line-Up gespielt, das sich mit dem Album Black Hand In ja etabliert hatte. Da habe ich in einer vorherigen Folge schon mal drüber gesprochen, als es um ein Album des Monats ging, denn da war Black Hand In der Klassiker-Tipp. Diese Besetzung hat wirklich mal für drei Alben gehalten, eben für Black Hand In, Masquerade und The Rivalry. Und das war für die Verhältnisse von Running Wild echt eine verdammt lange Zeit. Immerhin waren das 4 Jahre. Kurz danach ging das aber auch wieder in die Brüche, weil erstmal Jörg Michael ausgestiegen ist. Der ein oder andere wird wissen, warum. Weil Timo Tolki naja, mehr oder weniger von ihm verlangt hat, du musst dich jetzt entscheiden, spielst du bei Stratovarius oder bei Running Wild? Und er hat sich dann eben damals nicht für Running Wild, sondern für Stratovarius entschieden, mit denen er dann ja auch noch lange Jahre auf Tour war und auch Alben aufgenommen hat. Ja, ich finde, The Rivalry ist so die letzte große Platte, die Running Wild wirklich noch gemacht haben. Das ist noch ein Album, das man sich von vorne bis hinten anhören kann, ohne dass man irgendwann so den Impuls verspürt, auf die Skip-Taste zu drücken. Das mögen manche Leute jetzt anders sehen, das ist mir klar. Nicht für jeden ist jeder Song hier ein Hit, aber dieses Album kann ich mir heute auch immer noch wunderbar anhören. Und Ballad of William Kidd ist für mich so ähnlich wie bei Grave Digger mit Knights of the Cross, einer der Signature-Songs von Running Wild. Ich weiß, alle werden sagen, Moment mal, die Signature-Songs sind doch hier ganz klar Under Jolly Roger und Bad to the Bone. Ja, ist auch völlig okay. Für mich steht Ballad of William Kidd aber auf einer vergleichbaren Stufe. Dieser Song hat mich immer sehr bewegt und ich höre ihn auch heute noch sehr, sehr gerne. Er ist lang, aber er kommt einem nicht lang vor und genau das, finde ich, ist die Kunst. Dieser Song hat einen tollen Aufbau mit seiner Akustikgitarre und dem Chor drunter, dann steigt die ganze Band ein, dann steigert sich das ja langsam, bis zum zweiten Mal der Refrain durch ist, dann gibt es eine großartige Solopassage und der Song findet dann am Ende wieder zurück zur Eröffnungssequenz, ganz groß. So Songs würde ich heute immer noch gerne von Rolf Kasparek hören. Hat er in meiner Wahrnehmung leider lange Zeit nicht mehr so hinbekommen. Aber hey, naja, ist meine Meinung, das mögen auch wieder Leute gänzlich anders sehen. Damit sind wir tatsächlich am Ende der CD angekommen, aber noch nicht am Ende der Folge. Denn der aufmerksame Hörer hat eben gemerkt, dass ich gesagt habe, die CD bringt es auf 65 Minuten und 13 Sekunden. Und da kann man jetzt ja die Frage stellen, ja Moment mal, aber auf einen Rohling passt doch mehr. Und auch schon damals. Auch dies ist korrekt. Schon damals konnte man 74 Minuten Musik auf einen Rohling packen. Und eigentlich hätte das auch genau so sein sollen, denn auf dieser CD fehlt ein Song, der damals nicht gebrannt werden konnte. Ich weiß es gar nicht ehrlicherweise, ob das vielleicht schon eine erste Form von Kopierschutz war, denn das Album, von dem wir hier sprechen, ist bei der EMI erschienen und die Band, die haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Das war die Band, mit der Halloween auf Tour war. Iron Maiden waren es. Die hatten Virtual Eleven am Start. Ihr zweites Album mit Blaze Bailey als Sänger. Auch von diesem Album sollte etwas eben auf Metal 98 Part 1 sein. Und wenn es damals, vor 26 Jahren, schon nicht geklappt hat, dass es auf die CD kommt, möchte ich es zumindest als, nennen wir es mal, Bonus-Track, Digital-Bonus-Track oder so, in die Podcast-Playlist packen. Von Iron Maiden hätte drauf sein sollen Two Worlds Collide, wie ich finde, ein fantastischer Song von Iron Maiden und ich habe mich sehr gefreut, als Blaze Bailey ihn in diesem Jahr auf seiner Tour gespielt hat. Ja, Iron Maiden habe ich damals zweimal live gesehen und das möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Einmal in der, damals hieß sie noch Philipshalle in Düsseldorf und dann in der Essener Grugerhalle. Das Ganze lief dann irgendwie unter dem Motto Metal Mania, wenn ich mich nicht völlig irre. Und das Line-up für dieses Konzert war ein bisschen anders als bei dem Konzert in Düsseldorf. Dort haben damals gespielt Dirty Deeds, eine Band, die heute wahrscheinlich keiner mehr kennt. Die waren, wenn ich mich nicht völlig irre, damals auf dem Label Beast Records, was irgendwie so ein Label von Steve Harris war. Ich weiß gar nicht, ob er das irgendwie noch weiter betrieben hat. Aber zumindest kennt, glaube ich, weder die Band noch dieses Label heutzutage noch jemand. Außerdem haben gespielt Grave Digger, Gamma Ray, Halloween und eben Iron Maiden. Und Grave Digger und Gamma Ray, ja, das war für mich und für Bernie, mit dem ich damals bei diesem Konzert war, schon so ein Moment, die spielen jetzt auch? Das ist ja der Hammer. War es auch. War eine ziemlich coole Sache damals in der Essener Grugerhalle. Also, auch Two Worlds Collide von Iron Maiden findet den Weg in die Podcast-Playlist und somit nach mehr als 26 Jahren ist der Song dann in Gesellschaft der Songs, wo er schon seit 26 Jahren sein sollte. Das war's an dieser Stelle zu der CD und zu allem drumherum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der musikalischen Zeitreise und ich habe noch ein paar andere Sachen im Petto, mit denen man eine musikalische Zeitreise machen kann. Ich habe da zum Beispiel noch ein paar alte, wirklich Mixtapes gefunden, die ich irgendwann mal aufgenommen habe und ich habe mir irgendwann die Mühe gemacht, die mal abzuhören und auf Spotify die Playlisten dann zumindest zusammenzuklicken, weil Kassetten abspielen ist heutzutage ja nicht mehr ganz so einfach, wie ihr vielleicht wisst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zur nächsten Woche. Dann geht es um das Album des Monats Juli. Und wie immer seid auch ihr gefragt, wenn ihr eine Meinung dazu habt, was euer Album des Julis war, könnt ihr mir das sehr gerne mitteilen und mir dann auch eine Sprachnachricht zukommen lassen, damit ihr auch Teil der nächsten Podcast-Folge werdet, der Nummer 53, wo es dann heißt Album des Monats Juli. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es Spaß gemacht, in diesen doch sehr seligen Erinnerungen zu schwelgen. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle mit einem Zitat aus dem eben genannten Song von Iron Maiden. There's nothing left that we can do when two worlds collide.